Hallihallo und herzlich willkommen hier in den Medien-News. Das Sendefenster hier im tagesaktuellen Programm. Die Medien-News sind diese Woche wieder am Start mit digitaler Kompetenz, selbstverständlich. Aber dieses Mal geht's ganz frontal drauf zu. Mit einer neuen Veröffentlichung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Außerdem habe ich noch einen Buchtipp für Sie und es wird hier historisch. Und zwar im Sinne des Radios. Ein Anliegen der Medien-News ist es ja jede Woche auch selbstverständlich, die digitale Kompetenz zu befördern. Das ist wohl auch das augenfälligste Argument auch für die Existenz dieser Mediennachrichten. Ein wesentlicher Beitrag dazu, der kommt jetzt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das kritische Lexikon der Digitalisierung. Smarte Worte, so heißt die Veröffentlichung. Viele Autoren und AktivistInnen haben zu der Veröffentlichung Lexikon-Artikel beigetragen. Herausgegeben wurde sie von Martha Dörfler, Sabine Nuss und Patrick Stari von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch zusammen mit Tom Strohschneider, dem Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Martha Dörfler hat mir hier Näheres zur Veröffentlichung Smarte Worte erzählt.
Das Format ist ein neues. Das haben wir so jetzt noch nie gemacht. Wir haben ja sonst in der Rosa-Luxemburg-Stiftung verschiedene Formatreihen auch. Das ist jetzt entstanden im Rahmen einer Konferenz, die wir am 3. Dezember gemacht haben. Die hieß Unboxing, Algorithmen, Daten und Demokratie. Und da ist uns aufgefallen, dass häufig zentrale Begriffe rund um Digitalisierung verwendet werden, wo viele Leute erstmal nicht so richtig wissen, was dahinter steckt. Und da haben wir uns gedacht, wir versuchen da mal einige der zentralen Begriffe zu erklären und haben daraufhin dieses Lexikon gestartet.
Bei dem Lexikon, das jetzt hier unlängst von der Rosa-Luxemburg-Stiftung rausgegeben wurde, geht es also für die AutorInnen darum, intransparente und schwer oder nicht nachvollziehbare technische Systeme verständlicher zu machen. Und für uns stand da natürlich auch die Frage, wie das auch durch das kritische Lexikon smarte Worte passieren soll.
So ausdifferenzierte Systeme haben ja immer das Problem, dass sie ziemlich kompliziert sind. Und niemand kann sich mit allem auskennen. Das Problem ist, glaube ich, einfach nur, wenn Wege verbaut werden, um die Hintergründe hinter Begriffen zu erfahren. Das kann zum Beispiel sein, dass viele Apps erstmal als kostenlose Spiele daherkommen und man da lernen soll, wie man sich besser ernähren kann, wie man mehr Sport machen kann. Aber dahinter stehen natürlich Geschäftsmodelle. Und da soll uns vielleicht Werbung vermittelt werden, es soll um unsere Daten gehen, an die die Konzerne möglicherweise kommen. Wir sollen uns vielleicht selber verbessern. Unsere Publikation hat dann nicht den Anspruch, diese ganzen Systeme wirklich zu erklären, sondern sie soll erstmal darauf aufmerksam machen, es gibt Dinge im digitalen Raum, die sind auf den ersten Blick nicht offensichtlich zu durchschauen, aber sie wirken halt trotzdem und sie wirken halt häufig versteckt. Und unser Anliegen war, in kurzen Artikeln darauf aufmerksam zu machen.
In dem neuen Lexikon, das Begriffe der digitalen Welt auseinandernimmt, werden, wie schon deutlich wurde, viele Begriffe definiert. Und es geht ja auch natürlich darum, Worthülsen zu enttarnen. Aber was hilft dabei, hinter die Fassade von Begriffen zu blicken? Gibt es denn auch in der Entstehung des Begriffs so Zusammenhänge, die sich dekonstruieren lassen?
Bei der digitalen Spaltung, was die Trennung zwischen Menschen, die die Möglichkeit haben, digitale Medien zu benutzen oder denen das halt verwehrt ist. Bei dieser digitalen Trennung ist es ein eher eindeutiger Begriff. Das kommt aber auch daher, dass der aus dem wissenschaftlichen Diskurs kommt. Bei Begriffen wie Big Data, Smart Everything oder zum Beispiel der Cloud ist das natürlich anders. Das sind Begriffe, die sind im Diskurs entstanden. Die sind häufig in der Marketing- oder in der Werbesprache verwendet worden und die sind auch bewusst so gewählt worden, dass sie hip klingen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer möchte nicht smart sein und diese ganzen Begriffe verwenden, die alle verwenden. Und wenn man solche Begriffe wie die Cloud zum Beispiel verwendet, dann ist natürlich die große Gefahr da, dass jeder da was anderes drunter verstehen kann.
Und bei einer solchen Cloud, damit sind wir schon bei dem ganz nebulösen Gehalt mancher Begriffe der digitalen Welt. Zumindest in meinem Kopf sind bestimmte Begriffe nicht so klar definiert. Es existiert lediglich da so eine Ahnung, die mehr oder weniger Konturen hat. So ist der Begriff Algorithmus noch der klarste unter den Begriffen im Feld der vielen digitalen Worthülsen in meinem Kopf. Aber Cyberwar oder kybernetischer Kapitalismus oder Plattformkapitalismus, das sind auch solche Worte, die ich mir nicht so recht zu erklären weiß.
Viele der Begriffe sind natürlich nicht ganz einfach. Deswegen erklären wir sie ja auch. Ich glaube aber, dass tatsächlich die größte Gefahr einer Fehlinterpretation bei dem Begriff der Cloud ist. Die Cloud hört sich cool an, die verwendet jeder, die ist überall präsent, aber erstmal heißt es nur Wolke, der Begriff. Und das ist es eigentlich auch. Das ist ein ziemlich wolkiger Begriff, der alles und nichts beschreibt. Es geht irgendwie darum, Daten auf einen Server zu laden oder vielleicht sogar ganze Programme vom Server aus zu benutzen. Das ist erstmal auch sinnvoll, aber dahinter weiß man natürlich überhaupt nicht, was passiert. Es sind Produkte, die einem in der Cloud angeboten werden, die einem früher aber auch unter ganz anderen Namen angeboten wurden. Also das kann ein Datenspeicher erstmal sein oder halt ein normales Programm, wie wir es sonst auf dem Rechner installiert haben. Und wir wissen aber nicht so richtig, was in dieser Cloud weiter passiert, weil das ein Betriebsgeheimnis ist. Und daher denke ich, dass es eigentlich diese zentralen Begriffe sind, die viele Leute verwenden, ohne wirklich zu wissen, was genau das alles beinhaltet. Und da denke ich, wäre es sinnvoll, eine differenziertere Sprache zu verwenden. Aber das ist natürlich sehr schwer. Ich wüsste jetzt auch keinen besseren Begriff für die Cloud. Ich denke, man müsste da im Einzelnen dann genau das, was man meint. Ich meine ein Programm oder ich meine, dass ich meine Daten lieber zentral speichern möchte, damit ich sie auch anderen einfacher zur Verfügung stellen kann, dass man in diesem Fall dann wahrscheinlich besser umschreibt, als den Begriff der Cloud zu verwenden.
Sowas wie digitale Kompetenzen gilt es noch in Zukunft auch für die Gesellschaft zu gewährleisten und vor allem auch gilt es sicherzustellen, dass Menschen auch verantwortungsvoll mit der digitalen Welt und seinen Möglichkeiten umgehen können. Und was es dafür mehr digitale Kompetenz auch braucht, das schildert uns Martha Dörfler aus ihrer Perspektive.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinschaft, als Menschen zusammenhalten. Das ist wichtig. Die digitalen Technologien, die erleichtern viel, sie ermöglichen auch viel, was sehr bequem ist und auch sehr sinnvoll in vielen Fällen. Aber es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig erklären, was uns da verkauft werden sollen. Diese schöne, bequeme Welt, die hat nämlich sehr vordefinierte Grenzen. Und diese Grenzen sind aber eigentlich nicht unbedingt notwendig. Die sind von den Firmen vorgegeben. So war das Internet eigentlich nicht gedacht von den frühen Entwicklerinnen und Entwicklern, sondern es ging darum, Räume zu schaffen, in denen Freiheit ausgelebt werden kann. Und ich denke, darum geht es einerseits, sich dessen bewusst zu werden, sich diese Räume wieder zu erobern. Und dann ist es natürlich aber auch notwendig, dass wir wir Unterstützung durch zum Beispiel Gesetze bekommen. Datenschutzgrundverordnungen könnten da ein erster Schritt sein. Bisher hat das leider nicht so furchtbar gut geklappt, da viele große Firmen da Einfluss genommen haben. Aber da denke ich, ist es wichtig, dran zu bleiben und nicht nur abzuwarten. Also ich denke, daher ist es wichtig, dass wir einerseits als Menschen zusammenarbeiten und gemeinsam an freiheitlichen Zielen arbeiten, aber dass wir auch dafür sorgen, dass es Gesetze gibt, die den Firmen nicht alles ermöglichen.
Soweit Martha Dörfler, die uns schilderte, was es ihrer Ansicht nach noch braucht, welche Schritte es noch braucht zu einer Gesellschaft mit mehr Kompetenz in digitalen Fragen. Die Veröffentlichung Smarte Worte, ein kritisches Lexikon der Digitalisierung, die gibt es zu bestellen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder auch kostenlos im Internet auf www.rosalux.de. Und wir machen hier weiter in den Medien-News mit der persönlichen Geschichte von Salia Kahavate. Heute ist ja Weltbreitag und mit diesem Tag soll auf die Blindenschrift aufmerksam gemacht werden, denn der heutige 4. Januar ist auch das Geburtsdatum des Erfinders der Braille-Schrift. Louis Braille, also der Erfinder der Blindenschrift, wurde am 4. Januar 1809 geboren. Louis Braille war also der Erfinder dieser Braille-Schrift, der Blindenschrift, die er im Laufe seines Lebens konstruierte und etablierte. Zu diesem Anlass will ich Ihnen einen Roman ans Herz legen. Der Roman erzählt von einem blinden Mann, der eben diese Blindenschrift auch relativ gut beherrschen dürfte. Doch darum soll es jetzt hier nicht gehen. Salia Kahawate, um den es jetzt hier gehen soll, der hat vor vielen Jahren in einem Buch eine Geschichte erzählt, seine ganz persönliche Geschichte. Und als der Roman veröffentlicht wurde, wurde diese auch sehr viel gelesen. Salia Kahawate faszinierte damals mit seinem Roman viele Lesende und war dann auch in einigen Bestsellerlisten mit vertreten. Salia Kahawate ist seit seiner Jugend blind. Salia Kahawate erzählt im Grunde von seiner stetigen Erblindung. Kahawate ist nämlich seit seiner Jugend blind. Das heißt, er ist so stark in seinem Sehen eingeschränkt, dass er nur sehr grob und schemenhaft seine Umwelt wahrnimmt. Von der Geschichte seines stetigen Erblindens erzählt dann auch dieser Roman seine ganz persönliche Geschichte mit dem Titel »Mein Blind Date mit dem Leben«. Das Faszinierende an Kahawates Geschichte ist, dass er seine Behinderung geheim gehalten hat und das während er eine Karriere im Restaurantwesen ansteuerte.
Als junger Mann bin ich mit meinen Eltern viel gereist. Ich habe viel von der Welt gesehen, als ich noch sehen konnte. Und ich fand die Kellner in den Hotels immer sexy. Die glitten da so entlang mit ihren schönen weißen Hemden und die waren immer so elegant. Das fand ich toll. Und ich habe mir in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, also wenn du schon nicht sehen kannst und nicht lesen und nicht schreiben kannst, das ist egal, aber einen Teller tragen und einen Wein einschlecken, das wirst du schon auf die Reihe kriegen. Und deswegen habe ich das erstmal so gemacht. Das war so meine Idee. Was da für ein Rattenschwanz dran hing, das habe ich dann später schmerzhaft erfahren.
Er hat im Laufe seines Lebens also so viele Strategien entworfen, um sein Geheimnis zu wahren. Das Buch »Mein Blind Date mit dem Leben« ist eine Geschichte, die in Romanform von Salia Kahawate veröffentlicht wurde und eine recht einfache Sprache hat, also auch für jedermann verständlich geschildert ist. Das Buch erzählt klar, wie Kahawate mit seinem Geheimnis lebt und dabei auch seine Ziele verwirklichen will, nämlich eine Karriere in der Restaurantwelt zu verwirklichen, anstatt in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten.
Ich wusste, ich wollte in diesem Hotel meine Arbeit machen. Und mir war auch klar, dass ich nicht in die Behindertenwerkstatt wollte. Deswegen bin ich jeden Tag schon echt schweißnass hier aufgelaufen, weil ich wusste, mit meinem Lügenspiel werde ich hier wirklich an die Grenzen kommen. Das ist hart, wenn man schon nicht schläft, wenn man voller Angst in die S-Bahn steigt, zur Arbeit sich durchtastet. Das ist kein schönes Leben. Das ist echt voll daneben.
Der Beginn von Kahawatas Karriere war ein Restaurant eines Hotels in Hamburg. Von der Wahrung seines Geheimnisses hing auch damals schon sein Job und der Erfolg in seinem Job ab.
Das weiß ich noch aus meiner Zeit, in der ich sehen konnte, dass es ganz wichtig ist, dass man quasi den Pupillen seines Gegenübers folgt. Und ich mache das ganz einfach, wenn jemand mit mir spricht, dann kann ich ja mit meinen Ohren die Schallquelle meines Gegenübers lokalisieren. Und ich richte meinen Blick bzw. meine Pupillen einfach 30 Grad über die Schallquelle und dann bin ich automatisch im Gesichtsfeld meines Gegenübers und mein Gegenüber hat die Idee, ich würde mit meinen Pupillen den seinen folgen.
Kahawate lernte Restaurantkarten also mit jeweils wenigen eingeweihten Personen auswendig. Er zählte Treppenstufen, er zählte Schritte zu bestimmten Orten, merkte sich bestimmte Wege und schaffte sich auch bestimmte Ordnungssysteme, um Utensilien und Flaschen, zum Beispiel hinter dem Tresen, in einem Restaurant wiederzufinden.
An meinem freien Tag habe ich nur zu Hause Flüssigkeiten hin und her geschenkt. Was ist 5 cl, was ist 0,1, was sind 200 Milliliter? Und dann habe ich mir auch gemerkt, wie sich das anhört, wenn das da reinläuft. Und ich merke auch, wie die Flüssigkeit hier rausläuft und wie viel die Flasche leichter wird. Das ist ein Gefühl. Erst ging das auch schief. Da habe ich hier andere Cocktails eingeschenkt. Da waren die Leute alle ein bisschen lustiger.
Das sind kreative Cocktails.
Ja, da waren die für weniger Geld ein bisschen heiterer, aber mit der Zeit wurde es besser.
Die Geschichte von Kahawate ist im Grunde das Ergebnis einer Gesellschaft, die für Menschen mit Beeinträchtigung nicht viele Alternativen bereithält. Ich habe Kahawates Geschichte sehr schnell und begeistert gelesen. Die Motivation von Kahawate hat mich sehr beeindruckt und dieses Buch liest sich recht schnell und einfach weg. Am Ende bleibt eine Botschaft, und zwar die, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und seine Stärken trotz Widerstände zu sehen und sich auch dieser Stärken bewusst zu machen. Die Botschaft ist einfach und sie wird auch schnell verstanden. Und sie ist auch nicht sonderlich kompliziert. Ein Individuum, eine Person muss für sich selbst Verantwortung übernehmen. Das ist in jedem Falle auch eine Botschaft, die das Buch mit sich bringt. Und das Buch ist daher für mich sehr lesenswert und ich kann es Ihnen auch ans Herz legen, allerdings nur, wenn Sie nicht allzu viel von dem Buch erwarten. Es ist nämlich lediglich eine einfache und rührende, ganz persönliche Geschichte eines Mannes, der seine Grenzen in besonderer Weise ausgetestet hat und seine Geschichte auch besonders vielen Menschen zugänglich machen will. Kawabata hat seinen Namen mittlerweile zu einer Marke gemacht. Seine Geschichte wird gern und oft erzählt. Die Geschichte des blinden Menschen, der seine Blindheit verschwiegen hat. Und Kawabata verdient mittlerweile auch Geld mit seiner Geschichte. Und zwar als Personal Coach und Team Coach. Skepsis über die Art und Weise des Umgangs mit seiner Geschichte ist auch meiner Ansicht nach nicht ganz unangebracht. Denn auf seiner Internetpräsenz beispielsweise hat er auch Werbung für seine Kurse geschaltet und da ist eigentlich kein klassischer Lebenslauf zu finden, der seine Kompetenzen deutlich macht. Sie müssen sich quasi direkt und tief mit Inhalten seiner Kurse und seinem persönlichen Philosophie auseinandersetzen, ohne auch Referenzen auf bestimmte gelernte Praktiken und Wissensbereiche zu kennen. Vermutlich nützt die sehr rührende Geschichte von Kawabata ihm auch finanziell sehr immens. Die einzige Referenz ist genau diese Geschichte, von der ich Ihnen eben etwas verkürzt berichtet habe. Jedoch habe ich auch nicht so richtig das Recht, über seine Kurse zu urteilen, denn ich habe selbst an diesen Kursen nie teilgenommen und kenne seine Referenzen selbst nicht. Ich weiß nur, dass er in seinem Roman sehr schöne und intime Seiten von sich gezeigt hat und diese Seiten haben mich sehr berührt. Hier zum Abschluss gilt daher für mich eine Empfehlung von Saliha Kahavates autobiografischem Roman mit dem Titel Mein Blind Date mit dem Leben. In der Taschenbuchausgabe müssen Sie dafür 10 Euro hinblättern. Und übrigens auch noch ein kleiner Hinweis zum Abschluss. Saliha Kahavates Geschichte kommt am 26. Januar ins Kino. Was von dem Film zu halten ist, das bleibt abzuwarten. Und unser Radiokunstfestival in Halle, die Radiorevolten, die waren jetzt letzten Oktober und ist ja schon einige Zeit her. Und eines der Anliegen auch dieses Festivals war es, die Rezipienten des Festivals für Radio zu begeistern. Im Stadtmuseum Halle ist noch eine Ausstellung zur Geschichte des Radios zu sehen, die quasi so ein bisschen sowas wie ein Überbleibsel genau dieses Festivals ist. Und diese Ausstellung beschäftigt sich im historischen Sinne mit der Aneignung des Radios. Alexander Körner, einer der Kuratoren der Ausstellung, der sprach mit uns über die Ausstellung, die noch bis zum Sonntag, bis zum 8. Januar also im Stadtmuseum zu sehen ist. Und vielleicht haben Sie auch in Ihrem Wikipedia-Wissen noch so die Ahnung abgespeichert, dass Radio und dessen Entwicklung auch viel mit Militär zu tun hat. Alexander Körner erzählt jetzt hier, wie militärisch die Ausstellung ist und wie wahr oder unwahr diese Ahnung von der Entstehung des Radios im Kontext des Militärs ist.
Tatsächlich ist es wie häufig bei technischen Innovationen so, dass das sehr viel auch mit Militär zu tun hat, natürlich auch beim Radio. Eines der vielen Beispiele, und das ist auch was wir zeigen, die erste Kommunikation, die man Radiokommunikation nennen könnte, also Radioübertragung 1906, vor also über 110 Jahren in Massachusetts. Da war der Reginald Fessenden, der ein bisschen was gesendet hat. Und das wurde empfangen auf einem Militärschiff. Und natürlich gibt es viele technische Innovationen, die viel damit zu tun haben, dass der eine Staat dem anderen Staat eins auswischen möchte, nämlich technisch ein bisschen weiter vorne sein möchte. Das ist aber tatsächlich gar nicht so das, was uns wirklich interessiert. Also natürlich wird das auch erzählt, natürlich wird auch die technische Entwicklung des Radios erzählt, natürlich wird auch erzählt, wann kam denn welches technische Gerät, wann wurden denn Aufnahmegeräte und so weiter und so fort. Was uns tatsächlich mehr interessiert, ist immer der Moment, wenn Leute zum Beispiel Radio gehört haben und gesagt haben, naja, das ist eigentlich gar nicht das, was uns interessiert. Und das ist über die Epochen der letzten 100 Jahre der politischen Systeme tatsächlich immer so gewesen. Also das fängt an, Weimarer Republik, es gibt Arbeiter, die sich erstmal das Radio überhaupt nicht leisten konnten, war total teuer, schweineteuer. Das heißt, sie haben sich selbst gebaut und als sie es dann selbst gebaut haben, also so bastlermäßig, haben sie dann gehört, was sie gehört haben und haben gesagt, ui, das hat gar nichts mit uns zu tun, unserer Lebensrealität, sondern da kommen militärische Märsche oder es wird werden Dinge erzählt, die wir aber gar nicht so für realistisch und wahr halten. Und deswegen fordern wir einfach mal einen eigenen Sender, einen Arbeitersender. Und das zieht sich so durch. Und das ist das, was uns interessiert. Also so der Moment der Aneignung, des Selbermachens, wo man so das Vorgesetzte ein bisschen hinter sich lässt, sondern auch eben gegen den Staat, gegen den Staatsapparat agiert, um einfach auch eigene Interessen durchzusetzen. Das heißt dann zum Beispiel Weimarer Republik Arbeiterradio, heißt aber auch, und das ist tatsächlich etwas, was kaum jemand kennt, zu Zeiten des Realsozialismus, Piratenradios.
Da die Ausstellung zur Geschichte des Radios hier in Halle ist, spielt auch insbesondere natürlich Halle immer mal wieder eine Rolle in der Ausstellung. Zudem wurden viele Erkenntnisse zusammengetragen, die eben hier auch noch eher unbekannter Natur sind.
Ja, ich habe mal die Wikipedia-Seite zum ersten Mal tatsächlich in den letzten 2 Jahren durchgelesen bei Piratenradios, und da steht, es gäbe genau ein Piratenradio in der DDR. Wer die Ausstellung besucht, der weiß, das ist eine Lüge. Wikipedia lügt offensichtlich. Wir könnten das verändern. Allein wir haben 5 Piratenradios in der DDR zusammengetragen. Sprich, Leute haben gesagt, na, das Programm des DDR-Rundfunks, das ist nicht so richtig gut, weil es einfach den Zielen der Partei folgte und relativ stark indoktrinierend agierte. Und da fehlte ganz viel. Inhaltliche Auseinandersetzung, aber auch Musik. Naja, und das tragen wir zusammen.
Jetzt, da Sie von der Ausstellung zur Geschichte des Radios hier in Halle im Stadtmuseum gehört haben, fragen Sie sich vielleicht auch, was Sie in so einer Ausstellung, die Radio aus historischer Sicht beleuchtet, was Sie da denn hinlocken soll. Denn es behaupten ja auch so ahnungslose Stimmen, dass Radio so ein Medium von gestern sei. Im Zuge der Entwicklung der Digitalisierung scheint das Radio irgendwie hinten anzustehen. Alexander Körner erklärt Ihnen, warum das genau nicht so ist.
Das Argument ist ja häufig, dass diese Idee von Kommunikation übers Radio ist überflüssig, also sagen wir mal unsere Idee, weil das kann man ja im Internet, also man kann im Internet, jeder kann senden, jeder kann ein Internetradio betreiben, wenn er denn möchte, jeder kann einen YouTube-Kanal betreiben. Und häufig ist das ja inhaltlich auch total furchtbar tatsächlich, ja, also was man da so sieht. Was da hinten runterfällt, ist natürlich die Frage des, wer ist auf der anderen Seite. Also häufig wird gesendet und keiner hört's. Die Idee des Radios, die wir als oder ich als emanzipatorisch oder etwas fortschrittlicher sehen würde, ist tatsächlich weniger das Belehrende oder weniger der Monolog, als das in, naja, Dialog treten. Das klingt so ein bisschen zu demokratisch, aber tatsächlich ein Miteinander über Dinge nachdenken, was nicht belehrend wirken muss per se. Manchmal kann das auch okay sein. Und das findet zum Beispiel im Internet, im Internetradio nicht statt. Da gibt es bestenfalls spielt jemand seine Lieblingsmusik. Die Lieblingsmusik ist spannend, weil sie sonst nicht auftaucht. Sonst sind das ja Banalitäten. Das heißt aber eher andersrum, dass die Potenz des Radios überhaupt noch nicht angetastet wurde in den letzten 100 Jahren. Ganz, ganz selten. Und selbst die Momente, die wir da so zusammentragen, also das Gegen das staatliche, auflehnende, das sind zum Beispiel, also das sind häufig auch einfach Kopien, ja, in der DDR. Es gibt das DDR, in der DDR-Zeit tragen wir zusammen Piratenradios, und die klingen aber natürlich genauso wie Westradios, die sie gehört haben. Das heißt, das spannende Moment ist, dass sie das aus Gründen, also dass das illegal ist, ist tatsächlich das Spannende, dass es einen Verfolgungsdruck gab, wenn sie erwischt worden wären, und es sind auch Leute erwischt worden, hieß das starke Konsequenzen. Inhaltlich war das tatsächlich selten spannend, sondern es war häufig eine Kopie dessen, was man irgendwo anders kannte oder was man, wo man glaubte, es sei irgendwie gut. Ein Beispiel von vielen, wo ich jetzt sagen würde, tatsächlich die Potenz, der Ort des Radios, der ist überhaupt noch nicht ansatzweise angetastet, wie er tatsächlich aussehen könnte, also wie tatsächlich ja, Gesellschaft auch mithilfe des Radios organisiert, verbessert werden kann. Und da ist man in heutiger Radio-Realität natürlich weit entfernt. Ja. Also das ist privat-kommerzielles Radio existiert, weil man Waren verkaufen möchte, sprich, weil man die Werbeeinspieler dazwischen so platzieren möchte, dass die Leute nicht abschalten. Sprich, man spielt das, was jetzt nicht stört, obwohl die Leute der Meinung sind, das stört nicht. Und öffentlich-rechtliches Radio heißt ja, Information, Wetter, Verkehr, Nachrichten, Hintergrund selten. Und da ist aber noch ganz viel offen, also noch ganz viel tatsächlich Interventionistisches möglich, was bei Korax ja manchmal angetastet wird. Sprich, jetzt zu sagen, Radio hat sich erledigt, weil ein neues Medium dazugekommen ist, ist quasi die falsche Herangehensweise. Man sollte eher darüber nachdenken, wie kann ein Radio tatsächlich sinnvoll genutzt werden, abseits von Warnförmigkeit und von nennen wir es mal staatlicher Berieselung.
Ja, soweit Alexander Körner in unseren Mediennachrichten. Alexander Körner, einer der Mitkuratoren der Ausstellung zur Geschichte des Radios, die noch bis Sonntag, also bis zum 8. Januar in Halle zu sehen ist, also nur noch wenige Tage. Also kommen Sie vorbei im Halleschen Stadtmuseum. Sie kommen für 4 Euro in die Ausstellung rein. Ermäßigt zahlen Sie nur 2,50 Euro. Und mit dieser Ausstellung darf ich mich hier auch schon von Ihnen verabschieden aus den Mediennews für diese Woche, die ersten Mediennews des Jahres 2017. Und ich gebe ab an das tagesaktuelle Programm.